Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Was ist bloß los mit Österreich? Diese Frage stellte zuletzt Arnold Schwarzenegger beim Klimagipfel in Wien. Jahr für Jahr lerne ich einen neuen Kanzler kennen, scherzte der Terminator. Haben wir inzwischen Erfolg und Konstanz auf allen Ebenen eigentlich in Österreich verlernt? Das ist ein Thema, über das wir heute reden werden. Das andere ist 100 Tage österreichische Bundesregierung. Bringt der Flotte Dreier eigentlich den Umschwung oder geht so weiter wie bisher? Wie schaut die Bilanz eigentlich aus? Und wo bleiben eigentlich die 1000 flotten Ideen für Österreich, die immer wieder eingefordert werden, aber nie wirklich umgesetzt werden? Und Industriellenchef Kniel fordert jetzt Pensionsantrittsalter 70. Ja, werden wir Dänemark, dort ist das nämlich schon eingeführt worden und schon jetzt ist in Dänemark das Rentenantrittsalter 67. Und international bleibt die Furcht vor Putins Gegenschlag gegen die Ukraine. Mein Name ist Karl Wendel, ich begrüße heute wieder Grünpolitiker und Unternehmer Hans Arsenovic und Journalist Richard Schmidt bei uns im Studio.
Danke für die Einladung.
Wieder ein Streitgespräch, inzwischen eines der beliebtesten hier auf OE24TV. Ja, bleiben wir gleich bei der Frage Nummer 1. Was ist los in Österreich? Schwarzenegger sagt, uns fehlt ja die Konstanz. Sind wir inzwischen bereits ein Land der Jammerlappen und haben wir keine Helden mehr? Jedes Jahr findet einen neuen Kanzler im Bundeskanzleramt. Was ist los? Sie sind ja Politiker. Fehlt uns die Konstanz?
Ich hätte die Frage anders gestellt, weil er ist ja da wegen seiner Klimakonferenz. Er ist ja jetzt quasi das Aushängeschild der Promi-Greta-Touren her quasi irgendwie für das Thema. Was gut ist, dass er das macht. Und eigentlich hätte er die Frage stellen müssen, was ist los mit Österreich, dass wir eine Klimaerwärmung haben, wie vorgestern bekannt gegeben, dass 1,5% wärmer wird schon 2028, also sehr schnell, und nichts passiert. Das wäre eigentlich die richtigere Frage gewesen, ob da jetzt jedes Jahr ein neuer Bundeskanzler ist oder nicht. Ja, das ist eigentlich die Tragödie an dieser Geschichte. Warum gibt es neue Bundeskanzler, die dann zu seinem Thema genau nichts machen und das unter den Tisch kehren? Die Frage hätte eigentlich stellen sollen. Ja.
Ja, das ist an sich die grüne Sicht. Die andere sagen natürlich, dass es eigentlich die schwarz-grüne Regierung gewesen ist, die überhaupt keine Konstanz in der österreichischen Entwicklung hineingebracht hat. Ist
naja, das so, Herr Schmidt? Da muss ich Sie korrigieren, Herr Wendel. Es gab eine Konstante des Geldausgebens, des Millionenverschleuderns. Also das haben wir alle erlebt mit den Grünen. Leonore Gewessler hat ja mit beiden Händen das Geld beim Fenster rausgefetzt, ja, mit dem Klimabonus und anderen Wahnsinnigkeiten. Jetzt haben wir sogar ihre Fressspesen, durften wir erfahren. Da wurde ja mehrere 10.000 Euro im Quartal, Buffets gegeben, Champagnerempfänge. Also wirklich grandios deppert, was da rausgefetzt worden ist. Natürlich, bitte, ist alles schwarz auf weiß, gibt eine parlamentarische Beantwortung.
Ich war öfters auf Veranstaltung. Vegane Brötchen und Mineral. Wasser, wirklich. Weites Sprudel zwar das Mineralwasser, aber das ist nicht Champagner.
Um 156.000 Euro muss man aber sehr viel.
Keine einzige Veranstaltung. Nein, wenn Sie das so hinstellen, Sie sagen, die gäbe es laut Champagner empfängen. Das ist ein Blödsinn.
Natürlich
nicht. Also bei Veranstaltungen hat es gegeben, glauben Sie mal, vegane Kost und Mineralwasser.
Ja, ganz kleine Brötchen. Ja.
Kleine Brötchen, ja, genau.
Ganz kleine Brötchen um 156.000 Euro. Ja. Also gut, wir bleiben dabei. Es gibt ganz kleine Brötchen um 156.000 Euro. Gut, aber das zeigt doch so viel. Es war wurscht. Unser Steuergeld war den Grünen wurscht. Und so stehen wir jetzt da mit einem riesen Budgetdefizit, mit einem EU-Defizitverfahren. Und Arnold Schwarzenegger hat absolut recht. Es gibt keine Konstanz bei uns, weil nämlich die ganze Misere hat angefangen, wie Sebastian Kurz die Grünen dazugenommen hat in die Regierung. Und wie vorher ein Ibiza-Video die erste Regierung unter Blau-Schwarz gesprengt hat. Das muss man ja erleben.
Die Frau Gewessler hat
und die Frau Bitte.
Die hat vorangetrieben mit dem Geld, dass wir Photovoltaikanlagen bauen, dass wir Windkraftanlagen bauen, dass wir rauskommen endlich, dass wir diese Abhängigkeit aus dem russischen Gas verlieren, weil das war in Wahrheit der wahre Grund, warum alles teurer geworden ist. Mhm. Wie der Krieg explodiert ist, also wie die Russen die Ukraine angegriffen haben, wie die Gaspreise explodiert sind, deswegen die Energiepreise, das war der wahre Grund. Und hätten wir es nur früher gemacht. Ja. Und jetzt passiert Folgendes, dass dieses Geld gestrichen wird, das heißt, die Installateure, die Elektriker, die Mechatroniker kriegen kein Geld mehr. Sie kriegen keine Förderung mehr, wenn sie jetzt eine Photovoltaikanlage bauen. Sie kriegen kein Geld mehr, wenn sie ihr Gastherme tauschen und Wärmepumpen bauen.
Das ist, das stimmt
schon alles, was passiert jetzt? Dieses Geld, was wir uns jetzt scheinbar ersparen, wird dreimal und viermal teurer auf uns zurückkommen, weil wir werden Defizitzahlungen haben, wir werden CO2 und wir werden spüren, die Hitze der Stadt wird noch stärker sein, Sie werden spüren.
Ich darf Ihre Erinnerung ein bisschen davor sehen. Frau Gewessler war so weit, dass in den ersten Amtstagen ihrer Regierung im Klimaministerium sofort eine Klimaanlage um 143.000 Euro bestellt hat. Also wir wissen schon, von wem wir reden. Ja? Also es ist die eine,
Kühlung
die ist als Heilige.
Fürs ganze Ministerium.
Ich sehe
es nicht so, wenn es nicht stimmt. Eine Kühlung fürs ganze Ministerium. Es wird so dargestellt, wie wenn Sie da eine Luxusfrau wäre, was ein absoluter Schwachsinn ist. Das ärgert mich richtig. Ja. Nein, weil ihr vertraut es immer so und da hat einer Frau was zu tun, was wirklich unfair ist. Wirklich unfair.
Wirklich unfair ist, dass nämlich unser Steuergeld auch an Tote, an Schwerverbrecher über den Klimabonus ausbezahlt worden ist. Und das ist die Wahrheit, das ist faktisch alles erwiesen. Wir wissen das, es ist beantwortet worden in parlamentarischen Anfragen. Es ist einfach
aber Sie ein reden Faktum. Nicht von den vielen aber Milliarden, was die ÖVP ausgegeben hat. Sie reden von dem, was eine Frau Gewessler, eine Klimaministerin, in eine Förderung gesteckt hat für alternative Energie. Wir haben das Klimaticket, hallo, wir haben die ÖBB ausgebaut. Wir sind Europameister, was das Klimaticket betrifft, auch in Wien. Es fahren mehr denn je mit öffentlichen Verkehrsmitteln und das ist gut so.
Ja.
Und wir haben die Taktfrequenz ausgebaut. Das hat sie gemacht mit dem Geld. Und das wird jetzt angekreidet, finde ich eigentlich
arg. Alles in einen Topf werfen. Es hat sicher einige gute Ansätze gegeben in diesem Klimaministerium. Aber wir kommen auf Arnold Schwarzenegger.
Ja, genau. Zu. Wir sind eigentlich beim
Schwarzenegger. Also wir müssen schon einmal sagen, er hat ja recht in seiner Kritik. Österreich war einmal ein Land, das für Stabilität stand, für Wohlstand stand. Und wir sind Wirtschaftsschlusslicht in Europa. Wir haben massive Probleme mit unserem Budget. Wir werden unter Aufsicht der EU gestellt. Das wird jetzt alles so bagatellisiert. Im Februar ist noch herumgeschrien worden bei Pressekonferenzen. Wahnsinn, was für eine Tragödie. Uns droht ein EU-Defizitverfahren. Und jetzt wird so hingestellt, naja, überhaupt kein Problem. Man wird in Brüssel über unser Budget bestimmt. Also da waren ja dieselben ÖVP-Politiker damals im Februar noch dabei, die unbedingt das verhindern wollten. Und das finde ich jetzt grandios, wie der Bevölkerung eingeredet wird oder eingeredet werden soll, sagen wir es einmal so, dass es überhaupt gar kein Problem ist, so ein EU-Defizitverfahren. Eigentlich, naja, es ist so, wie wenn ein bisschen ein Kaugummi am Schuh biegt, ne? Aber nicht mehr. Und das ist schon ein Problem.
Ich meine, danke, dass ich das angesprochen habe. In dem Punkt gebe ich Ihnen recht. Ja. Ein ÖVP-Finanzminister, eine ÖVP hauptsächlich geführte Regierung, auch mit grüner Beteiligung, bin ich, aber maßgeblich von der ÖVP geführt. Und glauben Sie mir, dass die großen Brocken waren in den ÖVP-Ressorts, die ausgegeben worden sind. Die ÖVP, die weiterhin jetzt den Bundeskanzler stellt und jetzt so tut, wie wenn sie mit dem alles nichts zu tun hat und sagt, die Gewessler ist schuld gewesen, damit wir, weil wir jetzt ein Loch haben, was ich wirklich
mittlerweile als Sauerei finde. Absolut richtig.
Aber zum EU-Defizitverfahren möchte ich einen Satz sagen, so schlimm ist es wirklich nicht. So blöd das jetzt klingt. Wissen Sie warum nicht? Erstens einmal, es haben derzeit, ich glaube, 7 oder 8 Länder in Europa ein Defizitverfahren. Ein Defizitverfahren heißt ja nur, wenn du diese Maastricht-Kriterien nicht erfüllst, ja, auf Dauer nicht erfüllst, und da gibt es eben auch neben diesen 60% Gesamtverschuldung gibt es eine 3%ige Klausel, dass du nicht 3% Neuschulden vom BIP haben darfst. Dann schickt die EU Menschen hin, die dich beraten, die dich unterstützen und so weiter. Aber glauben Sie mir das, denn der österreichischen Regierung tut das gar nicht schlecht, dass da jetzt Leute von außen kommen und ihr vielleicht Tipps geben. Weil das, wie sie es jetzt machen, ist wirklich skandalös. Ich bin froh, dass da Leute von außen kommen und denen Tipps geben. Glauben Sie mir das, da sind Sie auch froh, Herr
Schmidt. Wenn wir so froh sein sollen, dass eine Regierung jetzt besachwaltet wird,
ja, aber wenn sie es nicht
gescheit, so ein Renommee ist das
nicht. Ja, ist kein Renommee. Aber wenn sie es nicht gescheit machen, bin ich doch froh, wenn es jemand von außen gibt, der sie unterstützt. Und das Zweite, wo es ein Vorteil ist, und das vergisst man zu sagen, durch das Defizitverfahren sind wir nicht gezwungen, sofort runterzufahren mit den Schulden innerhalb von einem Jahr. Das heißt, durch ein Defizitverfahren hat man die Möglichkeit, das ein bisschen zu glätten, was in unserem Fall wirklich gut ist. Weil wenn wir in einem Jahr runterfahren müssen um 10, 12 Milliarden, wirkt es die Konjunktur ab. So durch das Defizitverfahren können wir das ein bisschen glätten auf 2, 3 Jahre. In dem Fall ist es wirklich ein Vorteil. Wirklich ein
Vorteil. Wir werden sehen, Entschuldigung, dass ich noch was dazu sage, aber wir werden das sehen in den nächsten Monaten, wenn der erste Aufschrei kommt, wenn uns was vorgeschrieben wird, was wir gar nicht so wirklich wollen.
Naja.
Und ich wollte ja nur herausarbeiten, diese Lügerei. Die Österreicher wollen diese Lügerei nicht. Entweder haben die ÖVP-Politiker im Februar gelogen oder sie lügen jetzt. Aber beides gemeinsam geht sich nicht aus. Zuerst zu schreien, ein EU-Defizitverfahren ist ja unfassbar schlimm und wir müssen das unbedingt vermeiden, hat es ja auch Vorschläge von der damaligen kurzen FPÖ-ÖVP-Zusammenarbeit gegeben, dieses EU-Defizitverfahren zu verhindern. Und jetzt zu sagen, eigentlich ist es überhaupt kein Problem. Also irgendwann ist gelogen.
Bei Ihnen. Ich kann nur sagen, ich habe diese Meinung damals schon gehabt und habe sie jetzt noch immer. Es ist wirklich in unserem Fall sogar ein Vorteil, dass wir das haben.
Wir werden es erleben.
Ja, aber Tatsache ist, Österreich hat auch heuer kein Wirtschaftswachstum, übrigens als einziges EU-Land. Und können wir da irgendwie gegensteuern? Nur mit Lastenfahrrädern wird es wohl nicht gehen, Herr Senowitz.
Nein, das ist die wirkliche Tragödie. Wir haben Zahlen im Jahr 2025, die Prognosen sind nicht gut. In Wahrheit sind wir in vielen dieser Statistiken immer im letzten Drittel, oft sogar Schlusslicht von Europa. Das ist wirklich kein Renommee, da bin ich voll bei euch. Jetzt müssen wir alles tun, um die Wirtschaft anzukurbeln, mutige Schritte setzen. Meiner Meinung nach gehört zum Beispiel jetzt investiert in zukunftsträchtige Branchen zum Beispiel. Auch da müssen wir Förderungen hintun, was wir nicht tun, wir kürzen das sogar. Ich sehe keine Signale der jetzigen Bundesregierung, dass sie das ernst nehmen und diese Statistiken, die es gibt, dass es zu einer Aufrüttelung kommt. Kommt im Gegenteil, es ist jedem scheinbar wurscht, da haben Sie recht. Und das macht mir auch Sorgen, bin ich bei Ihnen.
Ja. Ja, Arnold Schwarzenegger hat es in Wien beim Gipfel so genannt, wir brauchen Helden und nicht Jammerlappen.
Und Mut.
Und wir brauchen Mut und Zuversicht.
Hirn hat er vergessen.
Hirn auch, ja.
Hirn hat er vergessen.
Das ist die Frage, die sich jetzt an wirklich viele stellen. Sind wir ein Land der Abzocker und Jammerlappen geworden? Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im ersten Teil der Sendung haben wir darüber gesprochen, hat Arnold Schwarzenegger, der beim Klimagipfel hier in Wien massiv sich eigentlich über die österreichische Bundesregierung lustig gemacht hat, indem er gesagt hat, jedes Jahr, wenn ich komme, sitzt da ein neuer Kanzler, was ist los in Österreich? Ja? Hat er eigentlich recht oder nicht? Und er hat gesagt, wir brauchen Zuversicht und keine Abzocker und Jammerlappen an der Spitze. Jetzt ist unsere Bundesregierung 100 Tage im Amt. Ist das der flotte Dreier, den wir brauchen, um Österreich zukunftsfit zu machen, Herr Senowitsch?
Ich sehe nichts, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht haben Sie es irgendwo tief versteckt, aber ich höre nichts, ich sehe nichts. Ich bin auch schon langsam irritiert. Ich denke mal, wann kommt jetzt irgendwo mal was Mutiges? Man reagiert nur mal noch auf irgendwelchen Dingen. Tagtäglich wird halt auf irgendwas reagiert. Es gibt überhaupt keine mutigen Leute mehr in der Regierung, die sagen, okay, wir müssen jetzt Leuchttürme setzen, wir müssen jetzt. Und wenn Sie das mit den Lastenfahrrad ansprechen, ja, okay, bauen wir eine Lastenfahrradfabrik, werden wir Weltmarktführer in Lastenfahrradherstellung, keine Ahnung. Ja. Wenn KTM nicht geht, vielleicht geht das. Aber ich sehe niemanden, der sagt, da mal was, mach mal was. Wo gibt es die Photovoltaikfabrik? Wo gibt es die Zukunftsbranche? Wo ist das? Es ist nirgends da. Es wird irgendwie reagiert und ich würde sagen, ja, die Gewessler war schuld und das. Also es ist lächerlich. Und was mich wirklich traurig macht, es geht ja nicht um uns, wir sind da drei ältere Herren. Aber es geht schon um unsere Kinder und ich denke mir, mein Sohn ist 19 und ich hätte schon gern, dass der auch noch eine coole Zukunft hat und muss seine Zukunft in die Hände von Menschen geben, wo ich mir denke, will ich eigentlich nicht. Und ich hoffe, dass der Druck größer wird auf die Bundesregierung, dass sie jetzt aufwachen. Aber ich fürchte, das Gegenteil ist der Fall. Sie beginnen eigentlich eher zu streiten. Man hat das jetzt gesehen mit dem Trojaner und mit dem mit dem, ob man Messenger-Dienste lesen darf oder nicht. Also es wird so in einem Klein-Klein gestritten, man geht in irgendeine Seitengasse rein und vergisst, auf der Hauptstraße weiterzufahren, die eigentlich Richtung Zukunft gehen sollte.
Ja, Bilanz nach 100 Tagen, ist das so, wie es Herr Arsenovic gesagt hat? Wir brauchen mehr Zuversicht. Wenn jemand Unsicherheit in der Zukunft sieht, dann legt er ja eher Geld zurück, als dass er es ausgibt, oder?
Natürlich.
Sehen Sie jemanden, der Zuversicht verströmt in dieser Bundesliga?
Überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Wir sind einmal wirklich einer Meinung. Also ich sehe das genauso wie Hans Arsenovic. Also wir haben keine großen Projekte, die uns vorgestellt werden. Im Gegenteil, wenn mir eine Bundesregierung sagt, sie brauchen bis Dezember, dass sie einen Industrieplan vorlegen können. Also das ist ja bedenklich. Ja? Das ist ja schon wirklich landesschädlich, ja, was hier jetzt hier vorbereitet wird. Ich lasse Monate verstreichen, dass ich weiß, wie die Industrie in Österreich künftig aufgestellt wird. Dann haben wir die hohen Energiepreise. Sie sind Unternehmer, Sie wissen, wie hart es für Unternehmer ist, wenn die Energiepreise so hoch sind.
Ja, nur zu gut.
Natürlich hat man sich in beide Knie gleichzeitig geschossen, dass wir es den Russen so richtig gezeigt haben, dass wir uns von dem russischen Gas unabhängig machen wollen. Ja, denen haben wir es aber ordentlich gezeigt. Jetzt kommt das Gas und das Öl über Indien, LNG-Tanker über Südafrika nach Rotterdam und wir kaufen es, wir Idioten, kaufen es dort um den doppelten Preis, weil wir es nicht kapiert haben, dass die Russen uns wieder reinlegen werden. Ja, und so läuft es in dieser Welt. Also die machen eh weiter ihre Geschäfte, nur wir Österreicher kaufen jetzt doppelt so teuer und die Unternehmer, die jetzt in die Pleite gehen, fragen Sie dir mal alle, was sie mit den Energiepreisen für Probleme gehabt haben und den hohen Personalkosten und Lohnnebenkosten, die wir haben an diesem Standort. Mal das, Punkt 1. Und Punkt 2, es ist so, wie wenn wir ein Sebastian Kurz Team hätten 2.0. Der hat das nämlich ganz gut gemacht mit seinem Team, mit dem Gerald Fleischmann und. Die haben immer, wenn sie ein unangenehmes Thema gehabt haben, wie jetzt eben diese Budgetkrise ist das beste Beispiel, dann macht man Blink, Blink. Dann redet man von Cousinenheirat. Das betrifft 100 Paare wahrscheinlich. Oder 10 in ganz Österreich. Redet dann eine Woche, müllt die Medien zu mit dem Cousinenthema. Das ist eigentlich keinen interessiert. Mhm. Aber Pressekonferenz, nur eine Pressekonferenz, noch einen Medientag und. Man müllt dann mit einem Ersatzthema alles zu, damit niemand über die Budgetkrise redet. Punkt 2, Asyl. Das bewegt die Leute wirklich. Die in Wien leben, die sehen, was in ihrer Stadt vor sich geht. Die sehen die Messerstechereien, die Polizeieinsätze. Die hören in der Nacht ständig das Folgetonhorn der Polizei. Naja, was wird da passiert sein? Die werden nicht um die Pizza gefahren sein, die Polizisten, sondern sie werden schon wieder zu einem Einsatz gefahren sein. Also wir haben hier ein massives Sicherheitsproblem in Wien, in den Großstädten in Österreich. Und natürlich könnte die Bundesregierung das angehen. Es gibt einen Innenminister, von dem ich schon wieder ewig nichts gehört habe, außer irgendeine Bilanz von 2024, die er präsentiert hat. Aber es gibt nichts Zukunftsweisendes. Also wir haben hier auch die große Ansage gehabt, also man will den Familiennachzug stoppen. Ich habe nie wieder was gehört die letzten 4 Wochen davon. Also es gibt immer nur Ansagen und jetzt bitte mit dieser Cousinenheiratsverbote. Also das ist ja wirklich nur mal lächerlich, mit wem sich die Bundesregierung, was für Probleme sie sich beschäftigt. Und die großen Probleme wieder ungezügelte Massenzuzug, wie die Kriminalität, wie die Teuerung, das wird alles verschwiegen und vertuscht.
Ja. Ich möchte nur zum Thema Energie, weil das haben Sie richtig gesagt und da gibt es natürlich ein Bild, das ich vor mir habe, ist, ja, wir haben in Österreich schon sehr auch unseren Wohlstand aufgebaut auf diese billige Energie, die wir hatten, auf das billige russische Gas. Ja. Und den Vorwurf, den ich machen will, dass man nicht schon viel früher angefangen hat zu diversifizieren, danke. Und nicht nur auf Energie gesetzt hat, weil das Gas war da, es war billig, also hat man gar nicht lang schauen müssen. Aber wir hatten diese mutigen Menschen zum Beispiel schon in den 50er, 60er Jahren. Da hat man gesagt, ich sage nur Kaprun, ich sage Yps-Bersenbeug damals, also die ersten Donaukraftwerke, wo man gesagt hat, okay, wir trauen uns das. Das war damals viel Geld, aber Investition für die nächsten 30, 40 Jahre. Da haben Politiker damals in den 50er, 60er gesagt, ja, jetzt müssen wir Weichen stellen. Und das, solche Leute würden wir jetzt brauchen, die jetzt Weichen stellen und sagen, jetzt für die nächsten 30, 40 Jahre, wie soll unsere Gesellschaft ausschauen in 40 Jahren, wie soll die Energieversorgung sein? Da müssen wir aber jetzt Handlungen setzen und die passieren aber.
Ich muss noch was zu den Neos in der Regierung sagen. Bitte, das halte ich sonst nicht aus.
Gerne, gerne.
Bitte. Ja. Also eine angebliche Wirtschaftspartei, ja? Angeblich, sage ich dazu, die außer Repräsentationsausgaben und Diskussionen über, wie wir vielleicht einen UNO-Sicherheitsratssitz bekommen, nichts zum Thema Wirtschaft beibringt, also nichts leistet, dass unsere Wirtschaft besser geht. 20 Millionen Euro geben wir jetzt auf für die Bewerbung, dass wir vielleicht einen Sitz im UN-Sicherheitsrat haben. Völlig absurd bei dieser Budgetkrise, die wir derzeit haben. Dann ein Staatssekretär, der für die Deregulierung in diesem Staat zuständig sein soll, baut sich ein Büro auf mit 8 Mitarbeitern, die ja nur ein gratis Fitnesskarten kriegen, damit sie auch gesund sind, wenn sie in seinem Büro sitzen. Also alles lächerlich. Da gibt es ja doch, muss ja auch einen vernünftigen Menschen bei den Neos geben, der sagt, kommt jetzt bitte, beschäftigt euch bitte damit, wofür ihr gewählt worden seid. Und diese 9%, die ihr da an Stimmen bekommen habt, die erwarten sie, macht es endlich was für die Wirtschaft.
Ja, ohne Wirtschaft ist alles andere nichts. Da sagte zum Beispiel Frank Stronach im Interview mit unserem Herausgeber Wolfgang Fehlner vor 2 Tagen hier auf OE24TV. 92 ist Frank Stronach, aber er hat natürlich in diesem Punkt absolut recht. Ohne Wirtschaft läuft nichts. Was macht eigentlich Österreichs Wirtschaft?
Frank Stronach hat ein Interview. Ist der wieder in Wien? Oder
ja, Österreich, er ist immer wieder in Österreich.
Ja. Ist er nicht irgendwo, okay, nein, lassen wir das, ja gut. Entschuldigung.
Nicht wieder Wadeln beißen.
Nein, wie war jetzt die Frage, Entschuldigung?
Naja, die Frage ist, was macht eigentlich Österreichs Wirtschaftsminister und Infrastrukturminister? Wir haben ja großartige Persönlichkeiten in diesem Job.
Beide übrigens gestern gesehen, also und zwar.
Bei der industriellen Vereinigung.
Ja. Also ich habe schon den Eindruck, vor allem beim Infrastrukturminister, dass da viel in der Pipeline ist, also in einem kurzen Gespräch. Er hat natürlich auch viele Brocken zu lösen mit wenig Geld. Also ich bin da eher positiv. Also zumindest hat es für mich so geklungen, dass vielleicht wir das eine oder andere da in Zukunft hören. Aber von der Industrie und vom Wirtschaftsminister wenig gehört. Und wie wir schon besprochen haben, es wird reagiert auf irgendwelche Dinge, die da sind, aber nichts Mutiges, was irgendwie nur in die Zukunft geht, wo man das Gefühl hat, wow, da gibt es jemanden, der sagt, ich traue mir was und ich sage vielleicht auch was Unpopuläres, weil es notwendig ist, weil es in 30 Jahren notwendig ist. Aber auch das passiert nicht. Das wird auch im Mund geredet, das wird irgendwie geschaut.
Naja, heimlich hofft die Regierung auf den Aufschwung in Deutschland, wo man ja das auch schon propagiert. Jetzt wird alles anders, jetzt bleiben die Betriebe, sie siedeln nicht mehr ab. Es gibt keine Massenentlassungen mehr oder Betriebs- oder Werkschließungen, wie wir es bei VW erleben oder erlebt haben. Und da hofft man natürlich in der Bundesregierung in Österreich, dass man da mitschwimmt in diesem Aufschwung, dass uns das dann hilft. Aber ich glaube, allein das ist zu wenig. Man muss schon.
Wobei es passiert schon positiv gerade. Es passiert gerade, was
passiert, ich sagen
habe. Also, aber das ist die große positive Signale, die jetzt da wirklich kommen ist.
Weil irgendwo, wir wiederholen uns ja, aber es fehlen einfach diese Leuchtturmprojekte. Da haben wir ja schon einmal geredet. Irgendeine Hochgeschwindigkeitstrasse für die ÖBB, das da gebaut wird, nämlich wirklich eine Hochgeschwindigkeitstrasse wie in Japan oder in China. Aber nicht, dass man sich schon freut, wenn man mit 180 über das Dulnerfeld fährt.
Ja, das sind große Fragen an die Zukunft, die wir in den nächsten Tagen und Wochen natürlich an alle Mitglieder der Bundesregierung stellen werden. Mehr davon nach einer weiteren kurzen Werbepause.
Mit Karl Wendel.
Im zweiten Teil der Sendung haben wir darüber gesprochen, was haben eigentlich die 100 Tage der neuen Regierung gebracht? Wie schaut die Bilanz aus? Und die scheint durchwachsen. Und beide Herren, sowohl der Herr Schmidt wie auch der Herr Senowitsch, haben gemeint, es könnte da viel mehr kommen und vor allem viel mehr Zuversicht. Denn das fehlt. Wer nicht zuversichtlich in die Zukunft schaut, der hat Probleme im Umsetzen des tagespolitischen Geschäftes. Jetzt zu einer ganz anderen Frage. Der Chef der industriellen Vereinigung, der KNIL, hat für Riesenaufregung gesorgt. Er fordert nämlich Pensionsantrittsalter ab 70. Vorbild soll Dänemark sein. Und in Dänemark schaut das momentan so aus, das Renteneintrittsalter wird dort schrittweise angehoben und liegt derzeit bereits bei 67, bei uns bei 65. Und es soll bis 2040 auf 70 Jahre erhöht werden. Und man argumentiert damit, ja, wir werden immer älter, es werden immer weniger die Einzahlen in die Kasse. Überall sind die Kassen leer. Rente mit 70er Schnitt, ist das das, was erstrebenswert ist?
Völlig verrückt, ja. Also ich kann nur sagen, Wahnsinn. Ja. Fragen Sie mal die Leute, die beim AMS anstehen mit 55, was die darüber denken. Ja. Die kriegen nämlich schon mit 55 keinen Job mehr, weil wir eine Gesetzgebung haben, nämlich in Österreich, die eigentlich ältere Arbeitnehmer schützen sollte. Das heißt, es gibt einen Kündigungsschutz, also nicht kompletten Kündigungsschutz, aber es wird erschwert in der Kündigung von Personen ab 55. Was machen die österreichischen Firmen oder viele österreichische Firmen? Sie feuern ihre Mitarbeiter mit 54, damit sie nicht in den Verdacht kommen oder in die Problematik kommen, dass sie dann ab 55 kündigen müssten. Also wir haben sehr, sehr viele Arbeitslose ab 55 schon. Bei einer Pensionsantrittszeit von 70 Jahren würde das natürlich verschärft werden, weil die noch länger im AMS oder in der Mindestsicherung sind, diese Personen. Das ist ja auch nicht nur eine Frage des Auskommens mit dem Geld, sondern es ist ja auch eine psychische Frage, wie ich da Mitarbeiter degradiere, die 55 Jahre lang einen tollen Job geleistet haben, dass sie dann von 55 bis 70, also 15 Jahre, Sozialhilfeempfänger sind, ja? Und sozusagen dem Steuerzahler auf der Tasche liegen. Also man hat hier noch einmal eine Verschärfung des Problems, was man ohnehin schon hat, und eigentlich bringt es nichts, von was ich jetzt von der rechten Tauschen der Bundesregierung oder von der linken Tauschen die Arbeitslosenzahl oder den Pensionistenzahl. Das bringt ja nicht viel. Also das ist ja kein durchdachtes Konzept. Im Gegenteil, ich muss den Arbeitsmarkt insofern attraktiv machen, dass die Menschen, die Kompetenz haben, die Erfahrung haben, die über 55 sind, wieder reinkommen.
Ja, aber in Dänemark, wo es übrigens eine sozialdemokratische Premierministerin gibt, die erfinden das ja auch nicht aus Jux und Tollerei, sondern weil sie sich dabei etwas gedacht haben. Es geht sich schlicht und einfach nicht mehr aus.
Oder? Also wenn man das Thema ohne Emotionen betrachten könnte und ohne, dass da jetzt von allen Seiten wieder gezogen wird, Gewerkschaft und Industriellenvereinigung, ich habe mir gerade vorgestellt, wie er sich das vorstellt, ein 70-Jähriger, der am Hochofen jetzt gerade noch steht und 55 am Hochofen war. Also, aber trotzdem, wenn die Gesellschaft immer älter wird, wenn wir irgendwann einmal 130, 140 Jahre alt werden und vielleicht auch bis 100 Jahre gesund sind, wenn das so wäre, weiß ich nicht, wie es in 30, 40, 50 Jahren ausschaut, klar, muss man sich als Gesellschaft auch immer wieder was überlegen, über Generationen hinweg. Da bin ich ja dafür, dass man darüber nachdenkt. Absolut bin ich dafür. Aber nicht jetzt irgendwie sagen, wir erhöhen das um 5 Jahre, was faktisch keine Auswirkung hat, weil die Wahrheit ist, so wie der Herr Schmidt gesagt hat, solange das gesetzliche, also das faktische Alter nicht an das gesetzliche herangeführt wird, so ist egal, ob da 65 oder 70 steht, wenn die Leute mit 55 oder 60 zum Arbeiten aufhören und dann Arbeitslose, Mindestsicherung oder was kassieren, halt nicht Pension, bis sie Pension, ist ja das vollkommen verblödet. Ich würde eher mal überlegen, wie schaffe ich es, dass wir ein System schaffen, wo wir Menschen, die vielleicht wirklich noch was beitragen wollen und arbeiten wollen, auch in der Pension, wenn die das wollen, auf einer freiwilligen Basis, wie schaffen wir das, dass wir denen das ermöglichen, dass wir sagen, okay, du zahlst da weniger Steuern, du zahlst da...
Keine Steuern.
Oder keine Steuern, okay, ja. Weniger, wäre schon zufrieden, weniger ja. Sozialversicherung. Wir schaffen auch Möglichkeiten, dass man das vielleicht auch abfedert und sagt, arbeitet jemand nur noch einen Tag, 2 Tage die Woche und gibt sein Wissen weiter. Super, wenn man ja. Da solche Systeme schafft.
Man müsste auch einmal sich das dänische Modell ganz genau anschauen, was für Ausnahmebestimmungen auch da drinnen sind. Also einfach zu sagen, machen wir so wie die Dänen, ist mir zu wenig. Ja? Also da möchte ich genau wissen, wie dieser Gesetzesvorschlag in Dänemark ist. Wir haben ja auch Ausnahmebestimmungen, Schwerarbeiter und, die gehen auch bei uns früher in Pension. Vielleicht ist es im dänischen Modell genauso vorgesehen, was ich annehme, und haben nicht dann einen Arbeiter, der am Hochofen gearbeitet hat, der mit 65 nur oder 67 dann nur weitermachen muss. Aber das ist sehr richtig, was der Herr Asenovic gesagt hat. Man muss nämlich schon schauen, dass die arbeiten wollen, nicht Prügel zwischen die Füße geworfen kriegen. In unserem Staat, da ist es nämlich so, ich komme von einem Verlag, da habe ich 30 Jahre verbraucht, wo die Mitarbeiter 70 plus waren, 80 Jahre alt und grandios geschrieben haben, grandiose Journalisten waren. Und es eine Tragik gewesen wäre, auf die Kompetenz zu verzichten. Und Gott sei Dank hat es diese Menschen gegeben, die jeden Tag ins Büro gekommen sind. Da hat es schon welche gegeben, die jeden Tag ins Büro gegangen sind, schon um 8 in der Früh da waren und um 6 am Abend heimgegangen sind, weil es ihnen Spaß gemacht hat. Und solche Menschen können gefördert, eben mit steuerlichen Erleichterungen, und dann kommen wir wahrscheinlich auch ein bisschen auf einen grünen Nenner mit unserem Pensionssystem.
Ich erlebe das aber natürlich in der Wirtschaftskammer. Wir haben ja auch bei den Selbstständigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die weiterarbeiten, ihr Unternehmen weiterführen, übergeben an die nächste Generation, immer weniger halt, aber und das ist gang und gäbe. Und das ist okay und ich finde das super. Aber wir müssen Systeme schaffen, wo das gewollt ist, wo wir das unterstützen und nicht mit dem Hammer drüber fahren und sagen, ab morgen muss jetzt jeder bis 70 arbeiten.
Und da kommt noch ein wichtiger Punkt dazu. Wenn diese Bundesregierung fähig wäre, rein theoretisch, sagen wir jetzt mal, einen Budgetüberschuss in 4 Jahren zu erwirtschaften, dann haben wir überhaupt kein Thema mit der Pension, weil dann können wir uns die Pensionen noch lange leisten. Aber diese Bundesregierung, nur mal, dass man sich das auf der Zunge zergehen lässt, in der größten Budgetkatastrophe ever werden 12 Unterschalljets bestellt um 1,1 Milliarden Euro, die man vielleicht, so wie die Ungarn, um 240 Millionen Euro kriegen könnten. Also das ist rausgeworfenes Geld und dann im Gegenzug zu sagen, die Pensionisten sollen länger arbeiten, dass wir unsere 12 Jets kaufen können, viel teurer nämlich von den Italienern als wie von den Tschechen. Ja, da spielen die Leute nicht mehr mit. Die durchschauen das. Die durchschauen diese Tricks der Bundesregierung, bitte, bitte sparen. Links haben aber das Geld raus. So läuft es derzeit momentan. Und da spielt auch die Frau Meindl-Reisinger mit. Sie sagt, ja, wir müssen sparen, stellt sie zu dritt mit dem Herrn Babel und mit dem Herrn Stocker hin. Ja, alle müssen jetzt sparen. Und um 20 Millionen Euro bewerben wir uns für einen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Die Leute sind angefressen, die wollen das nicht mehr. Wenn gespart wird, dann bei allen.
Also um nochmal zurück auf das Thema zu kommen, ich würde mir auch wünschen, solange wir es nicht schaffen, und das muss unsere Anstrengung sein, dass das faktische Pensionsantrittsalter mit dem gesetzlichen einmal übereinstimmt. Wir müssen schaffen, dass die Menschen bis zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter in Würde arbeiten können, gesund arbeiten können. Und solange wir das nicht schaffen und die Leute in Arbeitslosigkeit geben, 5 Jahre vor der Pension, brauchen wir überhaupt nicht diskutieren, ob wir das erhöhen. Sinnlos.
Ja, diskutieren vielleicht, Modelle vorstellen, Modelle ausarbeiten, wie man zum Beispiel sich momentan dazu aufgerafft hat, endlich darüber zu diskutieren, wie man eigentlich die Sozialhilfe neu staffeln könnte, was man tun könnte mit der Mindestsicherung. Da gibt es ja viele Strömungen in den diversen Bundesländern. Das eine Bundesland hält das so, das andere wieder ganz anders. In Wien, wie gesagt, hat man auch schon signalisiert mit der neuen Stadtregierung, dass man bei der Mindestsicherung umdenken will und vor allem jene, die noch nie ins System eingezahlt haben, die sollen aus diesem System hinausgekippt werden. Ist das ein Vorschlag, der gegeben ist?
Ich wäre froh, wenn jetzt nicht 9 Landessozial Räte und Rätinnen über irgendwas wieder selber nachdenken. Ja, also mir wäre schon sehr recht, wenn jetzt die Frau Sozialministerin jetzt endlich einmal eine Lösung für alle schafft und das soll für Wien und für Vorarlberg gelten. Und das sollen wir jetzt diskutieren und alle diese Vorschläge auf den Tisch, ja, aus den verschiedenen Bundesländern. Da gibt es ja, da hat man ja jetzt auch in Echtdaten. Ja, man hat in jedem Bundesland jetzt auch was testen können und kann sagen, das hat gut funktioniert, das hat weniger gut funktioniert. Und bitte machen wir das beste System für ganz Österreich, für alle 9 Bundesländer. Das würde ich mir wünschen.
Ja, momentan gibt es das ja nicht. Auch ein Unding, oder?
Natürlich, das ist ja auch ein Pull-Faktor von den Nicht-Österreichern nach Wien. Wenn ich genau in Wien 1200 Euro kriege und in Klosterneuburg kriege ich nur 460 Euro. Logischerweise werde ich mich dann eher in Döbling ansiedeln und nicht in Klosterneuburg. Selbstverständlich. Und dann zu sagen, ich habe eine Budgetkatastrophe auch in Wien und das Budget läuft aus dem Ruder, wie es der Finanzdirektor jetzt in einem Brief, der schon im November verfasst ist, aber jetzt erst aufgeflogen ist, warnt davor, dass man sich diese Mindestsicherung nicht mehr leisten kann in dieser Stadt. Also da blinken schon alle Alarmlichter, die es gibt, ja, dass einfach zu viel Geld ausgegeben wird. Und da wäre es wirklich gut, so wie Sie gesagt haben, dass es eine Sozialministerin gibt, die einen Vorschlag am Tisch legt und alle 9 Bundesländer sagen dann, okay, mit dem oder dem Abstrich, da stimmen wir jetzt mit, da gibt es eine einheitliche Regelung und der Afghane oder der Syrer mit seinen 11 Kindern oder 9 Kindern, das sind 9 Kinder, glaube ich, der kriegt nicht mehr 9.000 Euro netto im Monat, sondern 3.500 und kommt damit aus und die Kinder werden noch mit Lebensmittelgutscheinen besonders gut versorgt, damit die ja keinen Hunger leiden. Weil das muss man nämlich auch sagen, man darf das Kind nicht mit dem Bad ausschütten. Ja? So wie die FPÖ das manchmal jetzt sagt, ja, denen das total streichen, da bin ich total dagegen. Also man muss halt schon schauen, dass die Kinder und die Jugendlichen nicht auf dem falschen Pfad dann kommen und dann im Prater dann die Leute ausrauben müssen, damit sie überleben können, sondern halt mit Lebensmittelgutscheinen, mit Bezugsgutscheinen halt hier arbeiten, dass das Geld nicht mehr die große Rolle spielt.
Also einheitliches System, sind wir d'accord. Ich habe nur lustig gefunden, dass ich gesagt habe, von Klosterneuburg nach Döbling. Die müssten halt dann wieder von Döbling nach Klosterneuburg. Aber ich kenne diese Leute nicht, aber es gefällt mir, wie sie denken, Herr Schmidt, dass ich glaube, Klosterneuburg oder Döbling, ich weiß nicht. Ich hätte eher, glaube Favoriten. Oder,
es gibt
oder,
den Karl-Marx-Hof okay. in Döbling. Wissen Sie ja, dass Sie Karl-Marx-Hof
gibt. Ja, stimmt. Also gut, dann müssen wir wieder von Döbling nach Klosterneuburg. Das wird sehr schwierig sein. Nein, ernsthaft, da sind wir uns einig, glaube ich. Wir brauchen ein einheitliches System, dass es endlich einmal diese Diskussion aufhört. Und ist schon lange überfällig. Und alle wollen es und deswegen verstehe ich nicht, warum es nicht passiert. Das geht mir überhaupt nicht in meinen Kopf rein.
Nein, das immer verstehe so Themen, schon, warum es nicht passiert.
Wieso?
Natürlich passiert es nicht. Es passiert seit 2015 nicht. Das sind die ärgsten Fälle schon aufgedeckt.
Ja, aber jetzt wollen es mittlerweile alle.
Also hat der Bundesrechnungshof bestätigt, dass die Wiener wirklich ein Problem haben damit, mit der Auszahlung der Mindestsicherung. Also dass es hier Extremfälle gibt, dass es hier Missbrauch gibt. Und man will es nicht, weil man ja hofft, dass diese Klientel, was dann eingebürgert ist, dann vielleicht doch die SPÖ wählt.
Ich tue mir ja immer am schwersten mit so Dingen wie, also ich verstehe ja, wenn eine Partei A einen Vorschlag hat und die Partei B das anders sieht und Partei C, dass das länger dauert, dass man da einen Diskurs hat und dass man da einen Kompromiss schaffen muss. Aber viel schlimmer sind die Dinge für mich, wo eh alle dafür sind, zum Beispiel, dass U-Ausschüsse jetzt übertragen werden. Alle sind dafür und es passiert nicht, weil keiner weiß, warum es nicht passiert, weil, und so ähnlich ist es hier auch, mittlerweile sind alle dafür, dass es zumindest ein einheitliches System gibt und es passiert nicht, weil, ich kann es Ihnen nicht sagen.
Also das stimmt wirklich nicht.
Ja, aber dann trotzdem noch einmal die Frage, wenn alle dafür sind.
Ja, und es passiert warum nicht. Übertragen wir die Untersuchungsausschüsse noch nicht? Ja, ob, ja, sind auch alle
war,
dafür.
Glaube das ich, ja sehr Karl Popper, der gesagt hat, eine Politik, die nicht zu ändern ist, ist eine ganz, ganz schlechte Politik. Also jede Politik, die gut ist, muss änderbar sein.
Ich muss den Herrn Arsenovic noch einmal korrigieren, bitte. Also die SPÖ hat mit den Neos die Mehrheit im Wiener Gemeinderat. Da sind wir uns ja einig. Bei der nächsten Gemeinderatssitzung könnte der Bürgermeister oder ein Mitarbeiter von ihm im Gemeinderat, ein Gemeinderat dieser SPÖ, den Antrag einbringen, dass man die Mindestsicherung zumindest auf das Niveau von Niederösterreich runterbringt. Das wäre überhaupt kein Problem. Das könnte man ja machen, mit den Neos gemeinsam darüber abstimmen, das absegnen, damit ist das Thema erledigt.
Aber dann wären es wieder 9 verschiedene Systeme. Und ich würde mir sie wünschen, dass wir ein einheitliches System für Österreich machen. Und so groß sind wir nicht, dass wir das nicht zusammenbringen. Hoffentlich.
Ja, aber das ist trotzdem, die Frage drängt sich auf, warum hat das eigentlich unter Grün nicht funktioniert, unter Rot-Grün, dass man da eine einheitliche Regelung in Wien zusammengebracht
hat? Ich kann nur sagen, ich weiß, dass es diese Gespräche gegeben hat mit allen neuen Landesräten und Rätinnen und es ist keine Einigung zu angekommen, das ist die Wahrheit. Aber ich hoffe, dass die Watschen jetzt größer geworden ist, dass der Wunsch jetzt von allen, es sind auch neue Menschen wieder in unterschiedlichen Funktionen, dass man das jetzt einfach so schnell wie möglich durchzieht.
Ja, wir werden sehen, wie da die nächsten Schritte gesetzt werden. Vielleicht brauchen wir nicht 100 Tage, um eine derart positive Bilanz ziehen zu können. Vielleicht brauchen wir 200 Tage für die neue Regierung. Ich danke vielmals wieder für dieses Gespräch, Hans Senowitsch. Danke vielmals,
danke.
Richard Schmidt. Und trotz aller Kritik, Österreich ist ein tolles Land mit den besten.